Ja, wie der Heinrich am Anfang schon gesagt hat, wir sind ja so ziemlich am Schluss schon von unserer langen, langen Predigtreihe über den Römerbrief. Ja, wir befinden uns im 15. Kapitel, im vorletzten Kapitel. Jetzt sagt vielleicht der eine oder die andere schon, na Gott sei Dank ist es endlich bald vorbei. Ja, dann gibt es mal wieder was Neues. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Also ich stelle mir ja dann auch immer die Frage so, jetzt predigen wir schon seit einem halben Jahr eigentlich über den Römerbrief und man möchte ja doch gerne mal wissen, ja, inwieweit da jetzt schon der Titel, den wir dieser Predigtreihe gegeben hat, sich wirklich bewahrheitet. Ja, ihr habt ja, Joschi, gib mal her die Folie bitte. Genau. Durch Gnade verändert Leben. Ich weiß nicht, ob du im Zuge dieser Predigtreihe schon irgendwie, ja, ob das einfach dein Denken verändert hat, dann deine Einstellung, dann deine Beziehung zu Jesus, dann deine Art, wie du als Christ lebst, ob sich das verändert hat, ob du neu inspiriert worden bist. Ich möchte dazu mahnen, ermahnen in dem Sinne, wie Paulus dieses Wort ermahnen gebraucht. Ja, ermahnen, was gleichzeitig auch ermutigen, bestärken und beraten bedeutet. Ja, dass du nicht sagst, okay, also jetzt haben wir den Römerbrief fertig, ja, jetzt kann man das schön ad acta legen irgendwie, warten, was da als nächstes noch kommt. Ich möchte im Gegenteil dich wirklich ermutigen, diesen Römerbrief ja immer wieder vorzunehmen, einzelne Kapitel. Wir haben alle Predigten zu jedem Kapitel im Römerbrief online auf unserer Homepage. Du kannst dir immer noch mal wieder eine Predigt anhören. Das ist es, wir finden einfach, dass das, was im Römerbrief, die Botschaft, die Paulus uns da gibt, dass das Evangelium und wie er das auslegt und was es für uns bedeutet, ist so fundamental für uns. Und wir können da immer wieder, wir werden nie damit fertig werden, wir können immer wieder für unser Leben in Jesus und für unser Leben als Gemeinde da neue und inspirierende Dinge rausholen. So oft wir uns den Römerbrief vornehmen, so keiner behauptet das, keiner von uns, absolut niemand ist in der Position zu sagen, naja, also jetzt bin ich eigentlich fertig, ne, so mit Veränderungen, ja, jetzt braucht da eigentlich nie mehr so viel kommen. Nein, die Ermutigung, nimm das zu Herzen. Wir machen das, so eine Predigtreihe ja auch nicht, um irgendwie die Sonntagvormittage da irgendwie gut rumzukriegen. Wir machen so eine Predigtreihe, ja, um die Gemeinde zuzurüsten. Ja, um die Gemeinde zuzurüsten, um dich persönlich auch zuzurüsten für dein Leben in Christus. Ja, also, leg den Römerbrief nicht gleich ad acta. Im Gegenteil, nimm ihn sogar nochmal vor. Fang wieder von vorne an, Kapitel 1. Und nochmal, wenn du Hilfe dazu brauchst, die Predigten sind alle noch online. Kannst du dir immer anhören. Und die Zeit, die du investierst, ist keine verlorene Zeit. Die Zeit, die du da investierst, ist eine Investition in deine Beziehung zu Gott, in dein Leben in Christus. So viel, die verflammende Rede für den Römerbrief. Ja, so, jetzt kommen wir aber zum heutigen Text. Ja, wir sind im 15. Kapitel. Heinrich hat schon mit dem 15. Kapitel angefangen. Wir haben in der letzten Predigt von ihm etwas darüber gehört, was Paulus in Bezug auf die Einheit in der Gemeinde uns sagt. Ja, das waren die Verse 1 bis 13. Wir gehen heute im Kapitel 15 ein Stück weiter und wir hören da über einen anderen Aspekt, den Paulus in diesem Kapitel anspricht und darum in diesem Teil, da geht es um den Auftrag, den die Gemeinde in der Welt hat. Es geht um das ganze Thema, was wir heute als Mission oder Evangelisierung nennen. Passt auch ganz gut zu dem, was der Heinrich uns heute als Vorschlag mitgegeben hat. Ja, diese Evangelisierungskampagne, die da in Friedrichshafen stattfindet. Also ist genau das Thema der heutige Predigt. Es geht um Mission. Und Mission ist nicht irgendwie eine Sache, die nebenbei nochmal laufen sollte oder eine Sache, die irgendwie von einigen einzelnen Christen irgendwie getan wird, sondern Mission ist eine Kernangelegenheit unseres Glaubens. Ja, unser christlicher Glaube ist vom Wesen her missionarisch. Das war es schon von Anfang an. Ja, nicht irgendwann haben Leute sich hingestellt und sagen, naja, jetzt sind wir schon seit mehreren hundert Jahren irgendwie Christen, jetzt könnten wir ja auch mal anfangen, irgendwie anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Nein, Mission, Evangelisierung, das heißt, die Botschaft von Jesus, das Evangelium weitergeben, ist schon seit es die ersten Christen gibt, schon gehört mit zur Kernaktivität. So, Paulus war zum Missionar berufen. Er hatte eine ganz besondere Berufung zum Volksmissionar, die nicht jeder von uns hat. Ja, ganz klar. Nicht jeder hat die gleiche Berufung und nicht jeder wird Mission und Evangelisierung auch den gleichen Stellenwert geben. Ja, nicht für jeden ist Evangelisierung das Ein und Alles. Aber wir können von Paulus lernen, dass wir es durchaus wir der Sache Aufmerksamkeit schenken sollten. Und vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit, als wir das jetzt gerade tun. Mit Bezug auf Mission und Evangelisierung können wir einiges von Paulus lernen. Mission kommt vom lateinischen Wort Missio. Ja, Missio heißt so viel wie Sendung oder Auftrag. Und diesen Auftrag haben wir als Gemeinde, den Auftrag haben wir als Einzelne. Und dieser Auftrag kommt direkt vom Herrn. Und die Motivation dazu, ja, die liegt in der Botschaft, im Evangelium an sich. Wir schauen uns jetzt an, was Paulus in Bezug auf die Weitergabe des Glaubens zu sagen hat. Wir lesen Römerbrief, Kapitel 15, ab Vers 14 gemeinsam. Paulus schreibt: Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ermahnen, auch ermutigen, bestärken, beraten. Ich habe euch aber zum Teil sehr kühn geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, so dass ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden bin, der mit dem Evangelium Gottes wie ein Priester dient, auf dass die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Wir sehen hier, dass für Paulus die Evangelisierung, die Mission, die Weitergabe des Evangeliums nicht nur einfach irgendwie eine Aufgabe ist, die er übernommen hat, sondern für ihn ist es eine große Leidenschaft. Er sagt in Vers 16, ich bin ein Diener Gottes und ich diene mit dem Evangelium wie ein Priester. Ja, also für Paulus ist das Evangelium weitergeben ein priesterlicher Dienst. So, und wenn er vom priesterlichen Dienst spricht, dann hat er natürlich den Priester des Alten Bundes vor Augen, der stellvertretend für einzelne Personen oder stellvertretend für das ganze Volk Israel Opfer bringt. Ja, das ist das, was ein Priester tut im Alten Bund. Er bringt Opfer. Und darum sagt Paulus auch, ja, dass wenn er Heiden, also Leute, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, wenn er die zum Glauben bekehren kann, ja, wenn er die für Jesus gewinnen kann, dann bringt er die quasi Gott als Opfer dar. Ja, für das ungeschulte Ohr, da muss das natürlich erstmal sehr abschreckend klingen, ja. Wenn jemand das nicht weiß, was damit gemeint ist, dann sagt er, oh, da kommt jemand, der will mich bekehren, ja, der will mich zu Jesus bringen und dann will er mich irgendwie opfern, ja. Vielen Dank, ja. So, wir sind schon ein bisschen weiter und wir können nachvollziehen, was genau damit gemeint ist. Wenn wir uns daran erinnern, Paulus hat im Kapitel 12 uns gesagt, dass wir unser ganzes Leben Gott hingeben sollen, dass wir uns selbst Gott hingeben sollen als ein lebendiges Opfer, heilig und Gott wohlgefällig. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Wir haben uns damals schon angeguckt, was Paulus damit meinen könnte. Im Alten Bund, da gab es verschiedene Arten von Opfer. Es gab zum einen das Sündopfer. Das Sündopfer, das brachte der Priester für einzelne Personen oder auch für das ganze Volk stellvertretend dar, damit Sünden vergeben werden. Ja, das war ein Opfer zur Vergebung der Sünden. So, wir wissen, dass Jesus für uns ein für alle Mal dieses Opfer gebracht hat. Ja, Jesus ist als Sündopfer für uns gestorben, damit uns die Sünden vergeben werden. Und die Sünden sind vergeben und dieses Opfer braucht nie wiederholt zu werden. Also kann mit Opfer nicht das Sündopfer gemeint sein. Es gab aber noch andere Opfer, wie zum Beispiel das Brandopfer. Ja, das Brandopfer, das waren sehr wertvolle, makellose Tiere, die sehr viel wert waren, die man Gott dargebracht haben und die als Brandopfer vollständig verbrannt wurden. Ja, ein sehr wertvolles Opfer, was dem, der es geopfert hat, sehr viel Geld gekostet hat. Und wenn man so ein Opfer dargebracht hat, dann zeigte man das eigentlich, ich bin bereit, Gott das Wertvollste zu geben, was ich habe. Und in diesem Sinne gebraucht Paulus dieses Wort Opfer. Das sollen wir tun. Wir sollen uns selber als lebendige Opfer, als Brandopfer ganz hingeben. Und Paulus hat auch in Kapitel 12 betont, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ja, genauer gesagt, dass wenn wir das Evangelium von Jesus Christus und unserer Gerechtmachung, unserer Rechtfertigung wirklich verstanden haben, dann gibt es eigentlich keine andere, dann ist es die logische Konsequenz, dann ist es das, was wir tun, ja, als Antwort. Wir geben unser Leben Gott ganz hin. Und in diesem Sinne gebraucht es Paulus auch hier. Er sagt, ich bin wie ein Priester und ich gewinne Leute für Jesus und die Leute, die ich dann gewinne, die bringe ich Gott als Brandopfer dar, sozusagen. Ja. Was will Paulus damit sagen, wenn er diese priesterliche Sprache benutzt, diesen priesterlichen Termini? Paulus sagt damit, dass Mission, Evangelisierung, Weitergabe des Glaubens ist nicht irgendeine Aufgabe, ist eine Arbeit, sondern Evangelisieren ist für ihn Gottesdienst. Ja, Evangelisieren, anderen Leuten von Jesus zu erzählen, sie für Jesus zu gewinnen, ist für ihn eine Art, Gott zu loben und zu danken. Ja, Evangelisieren ist eine Art von Lobpreis, wenn du so willst. Du hörst es ja nicht zum ersten Mal, dass du eigentlich gesandt bist, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Und ich weiß nicht, wie deine Einstellungen dazu sind, ob du jetzt jemand bist, der da voller Freude so reingeht und sagt, ich lass keine Gelegenheit aus. Ja? Oder ob du eher jemand bist, der sagt, ist für mich irgendwie immer noch so ein bisschen, ja, anderen Leuten von Jesus zu erzählen, das ist für mich schon eine große Hemmschwelle irgendwie. Ja, oftmals traue ich mich da noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht deine Einstellung zu dieser Sache ändert, wenn du siehst, es ist nicht irgendwie eine Pflicht, der ich irgendwie mehr schlecht als recht gerade nachkomme. Sondern dass du es vielleicht mal so siehst. ich habe die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu feiern. Ich habe die Möglichkeit, Gott zu loben, Gott Lobpreis dazu bringen, indem ich anderen Menschen von Jesus erzähle. Ja, lass uns unsere Einstellung, deshalb ist das so wertvoll. Das ist, weißt du, es verändert unsere Sicht auf bestimmte Dinge, die sich bei uns vielleicht so festgesetzt haben. Ja, solche, sich damit zu beschäftigen, ist so wertvoll. Es ändert, gibt dem eine total andere Perspektive. Ja, evangelisieren, Mission. Das Evangelium anderen erzählen ist eine Art von Gottesdienst, ist Lobpreis. Wir gehen weiter im Text. Paulus sagt in Vers 17, verstärkt das nochmal, indem er sagt, darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus, dass ich Gott diene. Ja, nochmal, es ist für Paulus nicht einfach irgendwie eine Pflicht, der er irgendwie nachkommen muss, sondern er rühmt sich dessen, dass er das tun darf. Ja, in diesem Wort rühmen, da steckt drin, boah, ich bin stolz darauf. Das ist eine Sache, die macht mich stolz. Und ich habe da Freude dran. Wenn ich das tue, dann erfüllt das mein Herz. In Vers 18 sagt Paulus dann, denn ich werde nicht wagen, etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Ich werde nicht wagen, etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Das ist ein starker Satz. Paulus hat so viel geleistet. Ja, als Völkermissionar, als Gemeindegründer. Paulus war in der frühen Kirche wohl der größte Theologe. Ohne Paulus gäbe es keinen christlichen Glauben, der so formuliert ist. Paulus war der größte Theologe seiner Zeit. Aber er sagt, weißt du was, mein Ruhm, meine Freude und mein Stolz, die liegen nicht in meiner Theologie, sondern die liegen darin, dass ich erleben durfte, wie durch mich Menschen vom Tod ins Leben hinübergegangen sind. Vom Tod ins Leben hinüber gerettet worden sind, indem ich sie zu Jesus geführt habe. Weißt du, auch du, der du heute hier sitzt, wenn du dich als Christ oder als Christin bezeichnest, du bist irgendwann vom Tod ins Leben hinübergerettet worden. Und auch das hast du vielleicht nicht aus eigener Kraft geschafft, sondern da waren Menschen, die haben dir da geholfen. Eine Person, vielleicht mehrere Personen, die dir geholfen haben zum Glauben, die dich zu Jesus gebracht haben. Und ist das nicht ein Grund, ist das nicht eine Motivation zu sagen, naja, das sind Menschen, sagen wir es deutlich, nehmen wir unseren Glauben ernst, nehmen wir es deutlich, das sind Menschen, die sind im Tod. Die sind im Tod. Und die warten darauf vielleicht, dass ein Mensch zu ihnen kommt und ihnen hilft, vom Tod ins Leben hinüberzukommen. Warum nicht du? Warum bist du nicht dieser Mensch? Warum könntest du nicht dieser Mensch sein? Ich werde nicht wagen, etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Dieses Wort Gehorsam hatten wir schon mal. Wir gehen ganz, ganz, ganz weit zurück an das erste Kapitel im Römerbrief. Da hat Paulus auch schon vom Glaubensgehorsam gesprochen. Dieser Glaubensgehorsam ist kein Kadavergehorsam. Ja, der sagt, sag einfach, was ich tun soll und ich tue alles, was du sagst. Gehorsam, haben wir damals schon gesagt, ist hier als Antwort gemeint auf das, was Gott in meinem, in deinem Leben getan hat. Gehorsam als Antwort. Das Ziel von Mission und Evangelisierung ist nicht, dass einer irgendwie ein Bekehrungserlebnis hat. Ja, oder dass einer irgendwie im Gottesdienst nach vorne kommt und dann Übergabegebet spricht. Sondern das letztendliche Ziel von Mission und Evangelisierung ist immer ein verändertes Leben. Dass sich das Leben eines Menschen verändert. Und zwar so verändert, dass er sagt, ich will Gott dienen. Ich will nicht mehr mir selber dienen, sondern ich will jetzt Gott dienen. Und zwar aus Dankbarkeit für das, was ich erfahren habe. Ja, dass ich errettet und erlöst wurde durch Jesu. Und meine Antwort ist Gehorsam. Ich will Gottes Willen tun und nicht mehr den meinen. Und erst wenn ein Mensch so etwas sagt, dann kann man sagen, er ist vollständig evangelisiert. So, bisher haben wir von Motivation und Ziel von Mission und Evangelisierung gesprochen. Im Nachhinein spricht Paulus von den Mitteln der Evangelisierung. In Vers 18, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, wie? Durch Wort und Werk. Und ich war vorhin wieder so überrascht, ja, wir haben in dem Hymnus ja eine Strophe gesungen, die Martina eigentlich gar nicht singen wollte, ja, also dann war die dritte Strophe und wir haben gesungen, was haben wir gesungen? Mit Wort und Werk. Genau das in dieser, und Heiliger Geist, ich preise dich, dass du in deiner Gemeinde wirkst und dass du in deiner Gemeinde zusammenführst, was zusammengehört. Ja, das ist einmal mehr, ist der Heilige Geist, bringt alle Dienste irgendwie zu einem zusammen. Da macht nicht einfach jeder irgendwie sein Ding und dann ich bin da aus dem Häuschen. Ja, Wort und Werk haben wir gesungen. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Also, er will die Heiden zum Gehorsam bringen, also zu einem veränderten Leben für Jesus durch Wort und Werk. Das heißt, Paulus erzählt nicht nur mit Worten vom Evangelium von Jesus, sondern er verkündet das auch gleichzeitig mit seinem ganzen Leben. Nicht nur mit dem, was er sagt, sondern mit dem, was er tut. Ich habe hier einmal mehr diese Geschichte, die ich sehr liebe, die hat mir, also mein Philosophieprofessor während des Studiums hat das mal in einer Vorlesung erzählt, die Geschichte von einem bekannten deutschen Philosophen, Max Scheler. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Max Scheler, großer deutscher Philosoph, hat bedeutende Standardwerke zur Ethik geschrieben. Ja, Und Max Scheler wurde einmal beobachtet, wie er eines Abends betrunken aus einem Bordell kam und ein Passant auf der Straße hat ihn erkannt, ja, und hat zu ihm gesagt, Herr Professor, bitte, also, wie können Sie das mit Ihrer Ethik vereinbaren? Ja, und die Antwort von Scheler war dann, ja, ein Wegweiser geht ja auch nicht selber in die Richtung, in der er zeigt. So, ob jetzt ein Wegweiser weniger glaubwürdig ist, wenn er nicht selber in die Richtung geht, in die er zeigt, darüber kann man sich intellektuell streiten. Ja, schön. Aber Fakt ist, eine der Hauptursachen, warum sich viele Menschen vom christlichen Glauben und von der Kirche abwenden oder vielleicht sich auch gar nicht erst für sie öffnen, ist, weil sie Christen beobachten, wie sie leben. Ja, weil sie vielleicht sogar sehr schmerzvolle Erfahrungen mit sogenannten frommen Christen gemacht haben. Auch wir Christen sind Sünder, ja, auch wir Christen machen Fehler, ja, und ich muss mich selber an die eigene Nase fassen, dass ich mit Sicherheit viel zu oft, ja, die Herrlichkeit Gottes für andere Menschen verdunkelt habe, in dem, was ich getan habe oder in dem, was ich gesagt habe, ja. Aber trotzdem sollte uns das zur Mahnung dienen. Wir Christen, wir sollten nicht Menschen sein, zu denen man diesen Satz sagt, sorry, ich kann nicht hören, was du sagst, weil das, was du bist, das schreit mir so laut ins Ohr. Wir Christen, wir sollten Menschen sein, die in aller Überzeugung sagen können, schaut uns an. Und wenn ihr uns anschaut, dann seht ihr, wie ein von Jesus verändertes Leben aussieht. Wie ein durch das Evangelium verändertes Leben aussieht. Wort und Werk gehören zusammen. Und auch wenn wir Fehler machen, du kannst nicht sagen, ja, ich bin zwar der Wegweiser, ja, ich zeige dir den Weg, aber selber muss ich gar nicht dahin gehen. Doch Wort und Werk gehören zusammen. Und Paulus hat eine Vorstellung vom christlichen Leben als inkarniert. Du kennst dieses Wort Inkarnation. Inkarnation benutzen wir dafür, dass Gott Mensch wird in Jesus Christus. Ja? Und inkarnierter Glaube heißt, so der Glaube, der ist in uns Fleisch geworden und an alles, was wir tun, so wie wir leben, das drückt auch unseren Glauben aus. Ja, das sind nicht zwei voneinander getrennte Dinge. Wort und Werk. Dann nennt Paulus noch andere Mittel der Evangelisation in Vers 19, in der Kraft von Zeichen und Wundern. Ja, oftmals wird natürlich wird immer wieder die Frage gestellt, ja, also wir sehen in der Bibel, im Evangelium, in der Apostelgeschichte so viele grandiose Heilungswunder, die Jünger, die Apostel verbringen. Warum sehen wir die eigentlich nicht? Berechtigte Frage. Aber erstmal nur, weil ich selber kein Wunder sehe, heißt das nicht, dass es nicht auch Wunder gibt. Ja, also es gibt die Wunder tatsächlich noch. Wenn wir die jetzt hier bei uns nicht sehen, dann müssen wir Folgendes wissen über Zeichen und Wunder in der Bibel. Zeichen und Wunder sind niemals Mittel ohne Zweck. Sondern wenn wir in der Bibel, wenn da Zeichen und Wunder geschehen durch Jesus oder durch die Apostel, die Wunder sind immer ein Mittel, um die Botschaft von Gottes Reich als echt zu erweisen. Ja, es sind Beweise, die Gott gibt, um zu sagen, das, was die Jünger, das, was die Apostel verkünden, das ist echt. Wenn jetzt irgendwo an einem Ort der christliche Glaube eigentlich schon etabliert ist, verfestigt es. Ja, wenn es an einem Ort schon überall Gemeinden gibt und so weiter, dann sind Zeichen und Wunder auch nicht mehr unbedingt nötig, um die Echtheit zu bestätigen. Weil die Echtheit des Glaubens wird dadurch bestätigt, dass es eben diese Gemeinden dort gibt, dass dort Christen leben, dass es dort Kirche gibt. Ja, und wir müssen jetzt nicht mehr unbedingt große Wunder erwarten, um dann zu sagen, ja, hier ist jetzt Gott gegenwärtig, hier wirkt jetzt Gott. Ja, und wenn wir diese Wunder nicht sehen, im Gegenteil, dann ist auch Gott irgendwie nicht da. Das müssen wir nicht. Ja? Auch bedenken, Jesus hat Menschen geheilt, hat große Heilungswunder vollbracht. Jesus hat aber auch einfach mal ein Kind in seine Arme genommen und hat es gesegnet. Ja, also Gottes Wirken sind nicht immer nur große Wundertaten. Wenn wir Wunder erleben, wir dürfen um Wunder beten. Wenn wir Wunder erleben, Halleluja. Aber wir sind nicht unbedingt, unser Leben als Christen, als Gemeinde ist nicht unbedingt davon abhängig, ob wir diese Wunder bei uns sehen oder nicht. Okay? So, also wir haben durch Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern und dann noch ein Mittel zur Evangelisierung, Ende von Vers 19, in der Kraft des Heiligen Geistes. Unterschätze niemals die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir wirkt. Jesus hat zu seinen Jüngern schon gesagt, pass mal auf, wenn ihr von mir Zeugnis ablegt, dann braucht ihr euch gar nicht im Vorfeld schon gucken, was ihr sagen werdet. Denn wenn ihr in eine Situation kommt, wo ihr von mir Zeugnis ablegen müsst, dann werdet nicht mehr ihr reden, sondern der Heilige Geist wird durch euch reden. Und ich habe diese Erfahrung so oft gemacht, wenn ich mit Menschen über Jesus geredet habe, über den Glauben, dass ich plötzlich Dinge gesagt habe, die ich überhaupt nie vorbereitet hätte. Vertraut dem Heiligen Geist. Wenn du sagst, naja, das ist vielleicht mein Nachbar oder so, ja, der ist irgendwie, der könnte schon irgendwie gebrauchen, die Botschaft, aber ich weiß gar nicht so richtig, wo soll ich anfangen, ja, was soll ich an ihr erzählen? So, wenn die Gelegenheit da ist, Gott dir diese Gelegenheit schenkt, dann wird Gott dich auch da führen, dann wird der Heilige Geist durch dich reden. Vertraue dem Heiligen Geist. Und wenn du ein geistliches Leben führst, wenn du selber ein geistliches Leben führst, das heißt, ein Leben in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ja, und diese Beziehung pflegst, die Beziehung zu Gott pflegst, indem du sein Wort regelmäßig liest, indem du die Beziehung pflegst im Gebet, dann brauchst du dir keine Gedanken machen, dass der Heilige Geist dich nicht gebrauchen würde. Ja? Das sind die Mittel. Also wir haben das Motiv und das Ziel von Evangelisation, das wir von Paulus lernen können, und wir haben die Mittel, die notwendig sind. Im Nachhinein, in den folgenden Versen in dem Kapitel, schreibt Paulus etwas über seine Reisepläne, die er vorhat, aber am Ende, am Schluss des Kapitels 15, da gibt Paulus auch nochmal einen sehr wichtigen Hinweis, gibt uns einen sehr wichtigen Aspekt, der auch mit Mission und Evangelisierung zu tun hat. Und zwar lesen wir ab Vers 30. Paulus sagt, ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft, und für mich zu Gott betet, dass ich errettet werde vor den Ungehorsamen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei. Ja, hier haben wir es wieder, Anfang von Vers 30. Ich ermahne euch aber. Ja, das hatten wir schon mal. Und ich habe das erklärt, dass dieses Ermahnen ist nicht so der Oberstudienrat Paulus hebt jetzt den Finger und ermahnt uns zu etwas. Das griechische Wort Parakaleo, ja, bedeutet ermahnen, aber es heißt auch ermutigen, beraten, bestärken. Ja, Paulus ermutigt uns mit seinem Rat als Apostel, dass die Christen in Rom, dass die ihm kämpfen helfen. Und dass die, wie helfen sie ihnen im Kampf? Indem sie zu Gott beten. Ja, worum sollen sie denn beten? Dass er bewahrt wird vor seinen Feinden, ja, also dass er keinen Schaden nimmt in seinem Dienst und dass sein Dienst gut aufgenommen wird, dass sein Dienst gelingt. Ja, darum bittet er die Christen in Rom, dass sie dafür beten. Und dieser Aspekt ist sehr, sehr, sehr wichtig. So, wir, nochmal, nicht alle von uns haben irgendwie die gleiche Berufung, Missionare, Evangelisten zu sein. Ja, nicht alle von uns haben die Berufung, rauszugehen auf die Straße, einfach irgendwie mit Menschen über Jesus zu reden. So, aber wir haben noch eine Möglichkeit, und zwar ist das Mission und Evangelisation im Gebet zu unterstützen. Ja, selbst wenn wir uns selber nicht als Missionare sehen, wir können immer noch für Mission, für Missionare auf die Knie gehen. Im Gebet. Zum Beispiel, ja, wenn du es jetzt auf dem Herzen hast irgendwie, Dann sagst du, okay, ich kann zwar nicht zu dieser Knights of Hope gehen, aber weißt du, was ich mache? Ich schnapp mir diesen Flyer, ich nehme den mit nach Hause, ich pinne den zu Hause an meinem Badezimmerspiegel und jeden Morgen, bis dieses Ding stattfindet, jeden Morgen stehe ich jetzt da und bete dafür. Für gutes Gelingen und dass die Missionare bewahrt bleiben, dass sie keinen Schaden nehmen, dass sie nie auf irgendwelche Typen treffen, die sie irgendwie bespucken oder verprügeln wollen oder sonst irgendwas. Ich bete um Bewahrung für die Missionare und ich bewahre um gutes Gelingen, dass so viele Menschen zu Jesus kommen durch diese Aktion. Das mache ich. Und unterschätze niemals die Kraft deines Gebetes. Ja, das ist eine Form, Mission zu dienen. Und das gilt im Übrigen, das haben wir auch schon, sagen wir das immer wieder, das gilt auch nicht nur für Missionen, sondern das gilt generell. Wenn dein Bruder, wenn du einen Bruder oder eine Schwester siehst, die kämpft, ja, dann hilf dem Bruder, hilf der Schwester zu kämpfen. Und zwar im Gebet. Und das ist der wertvollste Dienst, den du für deine Schwester oder deinen Bruder in ihren Kämpfen tun kannst. Das ist die Botschaft des zweiten Teiles, des vorletzten 15. Kapitels im Römerbrief. Wir haben ein letztes Kapitel to go. Ich habe jetzt gerade nicht den Predigtplan im Kopf, es sind jetzt auch einige Gastprediger da, es wird sich ein bisschen auseinanderziehen. Wir werden vielleicht ein oder zwei Sonntage noch das letzte Kapitel nehmen. Jetzt nochmal die Ermutigung, ja, leg den Römerbrief nicht einfach ad acta, nehm ihn dir immer wieder vor. Und ich möchte jetzt, wie es schon unsere Gewohnheit ist, am Schluss der Predigt immer noch ja, dem Heiligen Geist geben, ja, das noch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer in unser Herz zu bringen. Genau, Martina kommt schon nach vorn. Ja, spielt jetzt für uns schon mal den Lobpreis ein. Und dass wir das jetzt nochmal bedenken, was wir gehört haben. Also es geht um eine Sache, zu der wir alle berufen sind. Und auch gleichzeitig befähigt werden von Gott. Nämlich diese Hammerbotschaft von Jesus und das, was er für uns getan hat, an andere Menschen weiterzugeben. Im Evangelium ist Leben. Wir Menschen, wir sind im Tod, aber das Evangelium ist Leben. Und Menschen brauchen das Evangelium, weil sie das Leben brauchen. Und jetzt denk einfach mal daran, so wie ist ja für dich nichts Neues, dass du auch diesen dazu berufen bist. Aber wie hast du in der letzten Zeit so darüber gedacht, war es für dich irgendwie ein Thema? Mission, Evangelisation, das ist eine Sache, worüber du dir Gedanken machst. Oder ist für dich eher so eine Sache, wo du sagst, naja, habe ich schon von gehört, aber ja. Jetzt nach der heutigen Predigt, nach dem, was Paulus uns hier darlegt, so, inwieweit spornt dich das vielleicht an oder motiviert dich neu? Also unser Glaube, der funktioniert ja meistens so, dass es Hören und Antwort geben. Ja, du hörst etwas und du gibst Antwort. Und sag mal, das habe ich heute gehört. Was ist denn jetzt meine konkrete Antwort darauf? Was ist denn ein konkreter Schritt, den ich jetzt in der nächsten Zeit tun möchte? motiviert durch das, was ich jetzt von Paulus gehört habe. Und da, wo sich bei dir irgendwie ja so eine Idee schon zeigt, oder du sagst, eigentlich habe ich viel zu viel Angst, ja, eigentlich bin ich ein Häschen und weiß gar nicht, ob ich mich das überhaupt traue, dann leg auch das vor Gott hin. Weil du weißt, du musst es nicht aus eigener Kraft machen. Du hast in dir Gottes Geist. Und du kannst Gott sagen, ich habe die Idee und ich weiß eigentlich, das und das sollte ich jetzt tun. Aber aus meiner eigenen Kraft kann ich es nicht. Aber Gott, du kannst mich gebrauchen, weil ich habe dir mein Leben als lebendiges Opfer hingegeben, heilig und dir wohlgefällig. Ich habe mich dir auf dem Altar hingegeben. Und ich kann mich dir immer wieder neu hingeben. Gebrauch mich. Gebrauch mich. Und dann noch zu dem Punkt, dass keiner von uns alleine kämpfen muss. Dass wir uns gegenseitig unterstützen können in unseren Kämpfen durch das Gebet. Und jetzt überleg mal, welche Person, mach jetzt mal Folgendes. Jetzt frag mal, bitte mal den Heiligen Geist, dass er dir jetzt in diesem Moment eine ganz konkrete Person zeigt, die du in ihren Kämpfen unterstützen kannst, indem du heute und regelmäßig in der nächsten Zeit für sie betest. Sag, Heiliger Geist, zeig mir die Person, die jetzt mein Gebet braucht in ihren Kämpfen. So, wenn Gott dir jetzt diese Person gezeigt hat, du die jetzt als Bild vor dir hast, dann machst du jetzt Folgendes. Sobald du zu Hause bist, dann nimmst du einen Notizzettel oder so ein Post-it, wenn du den hast. Ja, so ein selbstklebendes Teil. Und dann nimmst du den und auf diesem Zettel, da schreibst du den Namen dieser Person, die Gott dir jetzt gezeigt hat. Und dann nimmst du diesen Zettel und dann pinnst du den auf deinem Badezimmerspiegel, sodass du jeden Morgen, wenn du dein Badezimmer betrittst und du stehst da und putzt dir die Zähne, dann fällt dein Blick auf diesen Namen dieser Person und dann sprichst du ein kurzes Gebet für sie. Sagst du, Jesus, segne diese Person heute mit dem, was sie braucht. Und ich gehe davon aus, dass du auch am Abend vor dem Schlafengehen wieder vor dem Badezimmerspiegel stehst und auch nochmal deine Zähne putzt oder dich wäscht oder was auch immer. Und auch am Abend vor dem Schlafengehen fällt dein Blick wieder auf den Namen dieser Person und du sagst, Jesus, gib mir Frieden in dieser Nacht. Gib mir Frieden mit dieser Nacht und segne sie mit dem, was sie braucht und begegne ihr. Begegne ihr so, wie sie es braucht.